Willkommen zum ASBR-Podcast Inside Conflict mit Lukas Wank.
Wir hören uns heute in dem Gespräch zum Podcast vom ASBR-Podcast Inside Conflict und in dem Fall Inside Peace Building. Und es freut mich sehr, dass Sie heute Zeit haben für dieses Gespräch, Herr Dr. Senghas. Sie waren ja in der Vergangenheit maßgeblich an der Entstehung involviert von dem Friedenszentrum in Schleining und vor allem in den frühen Jahren über Ihre Funktion in der Berghof-Stiftung. Und heute würde mir einfach mal ein Rückblick auf diese ersten oder frühen Jahre von Schleining und die Geschichte in den letzten Jahrzehnten interessieren. Und für mich einmal so dieser Moment, um dieses Gespräch einzuleiten, was waren so Ihr Schleining-Moment, also Ihr Friedenszentrum, Schleining-Moment der frühen Jahre, an was erinnern Sie sich da gern zurück? Wie hat das für Sie alles begonnen?
Naja, ich wurde eingeladen nach Schleining, beziehungsweise ich wurde zunächst mal eingeladen von Herrn Mader nach Mattersburg. Da gab es 1982 gab es ein Treffen im Kulturzentrum Mattersburg, wo dann, ich glaube, damals auch Johann Galtung und Marek T., Karl Birnbaum und andere da waren. Und es ging da um die Frage, wie man sozusagen jetzt Anfang der 80er Jahre, in den 80er Jahren und darüber hinaus die Friedensproblematik institutionell, wissenschaftlich, aber auch im Hinblick auf Friedenspädagogik behandelt. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Gerald Mader während dieses Treffens an einem, das hieß, glaube ich, Vulkabach, wo er sagte, ja, er möchte auch ein Institut gründen. Und der Hintergrund war dann natürlich der, dass ich selbst Erfahrungen hatte mit der Gründung von einem Institut. Das ist das Frankfurter Institut, gegründet für die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und ich hatte auch schon ungefähr 10, 12 Jahre Erfahrung dabei, auch mit einem privaten mit einer privaten Stiftung, die sogenannte Berghof-Stiftung für Konfliktforschung, die von einer Privatperson gegründet worden ist, wo ich damals auch von Anfang an mit aktiv war. Es hat auf der anderen Seite natürlich Institutionen gegeben in Oslo. Es gab in Stockholm das SIPRI-Institut und in Hamburg wurde das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg gegründet, das IFSH. Und ich denke, dass dieser Hintergrund auch damals beigetragen hat, dass ich eingeladen worden bin nach Mattersburg und später nach Schleining, weil ich ja selbst ungefähr 10 Jahre Erfahrung mit dem Aufbau von Institutionen habe. Das war, glaube ich, einer der Hintergründe. Der andere Hintergrund ist natürlich, waren die thematischen Fragestellungen, mit denen mich selbst auch beschäftigt habe und die für Gerald Mader auch für das beabsichtigte Institut in Schleining dann relevant werden sollten.
Ja, also ich höre da schon raus, da hat es in Europa noch nicht, also da hat es schon einiges gegeben in Europa, was institutionell schon verankert war und schon etabliert war, aber noch nicht bei weitem noch nicht so viel wie heute wahrscheinlich und auch wahrscheinlich noch nicht in dieser Bandbreite. Und wenn man sich jetzt so an das Klima der frühen 80er zurückerinnert, wie skizzieren Sie denn an diese, ich sage einmal, unter Anführungszeichen Großwetterlage damals, und welche Relevanz hat denn so ein Institut wie das Friedenszentrum in Stadt Schleining damals schon gehabt? Und welche Ideen waren denn da maßgeblich, Sie haben das eh schon kurz angesprochen, also inhaltliche Komponente, welche Ideen sind denn da maßgeblich damit verfolgt worden?
Naja, jedermann, der sich damals mit der Problematik, der Friedensproblematik beschäftigt hat, hat sich zunächst einmal beschäftigt mit dem Ost-West-Konflikt. Und zwar mit den verschiedenen Dimensionen des Ost-West-Konfliktes, also der ideologischen Komponente, auf der einen Seite sozusagen der Weltkommunismus, auf der anderen Seite die westliche Perspektive auf die Welt. Und aber auch natürlich dann die Frage der Auseinandersetzung, die es da gegeben hat, über die Abschreckungsproblematik. Ich denke, die Abschreckungsproblematik war relativ zentral für jedermann und für jede Institution, die sich damals mit der Friedensproblematik in der Welt und in Europa, in dem geteilten Europa, muss man ja sagen, auseinandergesetzt hat. Das heißt, also der Hintergrund war ja auch unglaublich, wenn man sich erinnert, dass zum Beispiel die Amerikaner allein in den späten 60er Jahren ein nukleares Zerstörungspotenzial hatten von 1,4 Millionen Äquivalente zur Hiroshima-Bombe. Also wenn man die Hiroshima-Bombe misst, das Zerstörungspotenzial TNT, wie sich das nennt, und dann die Frage stellt, ja, die Waffenköpfe, die nuklearen Waffenköpfe, die es in dem Westen damals gegeben hat, also vor allem natürlich in Amerika, das war ein Äquivalent von 1,4 Millionen. Die Frage, wie kam das zustande? Das heißt also, die Problematik der Rüstungsdynamik, die sehr zentral ist für die Abschreckungsproblematik, die war zentral. Und dann natürlich auch konstruktiv gedacht, oder ja, konstruktiv, friedenspolitisch gedacht, gibt es so etwas wie eine Arms Control, also Rüstungskontrollperspektive, wo es möglich wäre, nicht nur, dass eine einzelne Nation, sondern dass genau die antagonistischen sozusagen Weltkonfliktspieler, das war die Sowjetunion und die USA insbesondere, aber natürlich auch Westeuropa, Osteuropa, zu einer Mäßigung in dieser Rüstungsdynamik kommen könnten. Das war, glaube ich, ein zentrales Problem, das zunächst einmal der Ausgangspunkt von allem war, von jeder Gründung, die es damals gegeben hat.
Also dieses Gewaltpotenzial, ausgedrückt durch Zerstörungspotenzial, ist natürlich unvorstellbar, wie Sie das so angesprochen haben. Und vieles davon, die traurige Realität ist ja, dass vieles davon heute unter anderen, unter ähnlichen Vorzeichen auch wieder an Relevanz gewonnen hat. Ja. Und deshalb ist vielleicht auch für Menschen, die sich heute mit den Themen oder mit diesem Themenkomplex Frieden und Konflikt auseinandersetzen, ja, diese Frühphase von der Entstehung von dem Institut in Stadt Schleiding auch noch einmal ganz interessant, weil sie ja vieles widerspiegelt oder noch einmal anders beleuchtet, was heute auch wieder irgendwie in den Alltagsgesprächen auch vorkommt von den Menschen, ausgelöst durch dieses massive Hochrüsten und diese Aufrüsten durch die Ukraine, durch den Ukraine-Komplex. Und mir würde da interessieren, ich meine, ich kann mir vorstellen, so wie heute hat es ja damals sicher unterschiedliche Herangehensweisen an so eine Herausforderung internationaler Natur gegeben. Die kann man vorstellen, dass da natürlich auch theoretische Ansätze, wie man Frieden denkt oder wie man so einer Situation beikommt oder wie man die in der Lösung überführt, ja, gegeben hat, so wie heute auch. Und ich denke da nur an frühe Arbeiten von Ihnen selbst, aber auch von Kollegen wie Egbert Jahn oder Johann Galtung oder so. Und da würde mich interessieren, was war denn so dieses theoretische Ökosystem oder Universum, das die Umgebung, in der Schleining da entstanden ist? Also welche Spannungsfelder waren denn da maßgeblich, um die Verordnung von Schleining als Friedenszentrum zu unterstützen?
Naja, die Auseinandersetzungen, die es damals gegeben haben, war in der Regel immer vermittelt über die praktische Politik. Also in der Friedensforschung selbst gab es natürlich unterschiedliche Akzentsetzungen, aber im Großen und Ganzen war man doch dabei, die Frage zu stellen, wie man aus der Abschreckungskonstellation herauskommt, über Rüstungskontrolle, über Abrüstung, über Entspannungspolitik und dergleichen. Und das war zentral, und die Frage war natürlich es gab wenige, die sozusagen prinzipiell pazifistisch waren, würden sagen, Abschaffung jeglichen Militärs. Andere waren hier etwas etwas pragmatischer. Haben, dass es gibt Übergangsphasen, und man muss diese Übergangsphasen auch ganz konkret darstellen, und um eine Unterstützung in der praktischen Politik und vor allem auch in der Öffentlichkeit, im Journalismus und dergleichen zu bekommen. Das heißt, die Auseinandersetzungen waren nicht so sehr innerhalb der Friedensforschung, sondern mehr zwischen Friedensforschung und der praktischen Politik. Ich vermute, dass das in Österreich nicht so zugespitzt war, weil ja Österreich also keine exponierte Stellung im Ost-West-Konflikt hatte. Es war ja sozusagen auf einer eher neutralen Position, ganz im Unterschied also beispielsweise zu Deutschland, das damals ja geteilt war in zwei Teile und beide Teile waren exponiert im Rahmen des Ost-West-Konfliktes. Und da war also diese Brücke oder diese Nichtbrücke zur praktischen Politik viel schwieriger zu inszenieren, als das in neutralen Staaten oder möglicherweise auch im Baltikum oder in den skandinavischen Ländern der Fall war. Also wie beispielsweise in Oslo, wo es ja auch ein sehr nachdrücklich interessantes Institut für Friedensforschung gegeben hat.
Vieles davon spiegelt sich ja in der heutigen, also heute wieder, ähnlich. Also es ist die heutige Situation reflektiert das ja auf eine gewisse traurige Weise. Im Endeffekt nämlich ja dieses Spannungsverhältnis zwischen der Friedensforschung oder der Friedensbewegung oder der Friedensarbeit und der Politik, ja. Politischen Lösungsansätzen, aber dann gleichzeitig auch dieses Schiefverhältnis von der Intensität der Diskussion in Deutschland und von der in Österreich. Ne? Das, vieles ist da heute ja wiedergegeben und auch mit ähnlichen inhaltlichen thematischen Ansätzen. Ich meine, im Friedenszentrum Schleining hat sich daraus heraus, wir feiern ja heuer unser 40-jähriges Bestehen und also seit 1982 hat sich da ja viel verändert und unser Ansatz war vor allem mal in den letzten Jahren ganz stark so ein Mehrebenenansatz, wo man versucht da nicht nur inhaltlich vieles zu dem beizutragen, von dem, was wir jetzt so angesprochen haben und qualifizierte Analysen und qualifizierte Forschung da in der Debatte reinzubringen, sondern auch gleichzeitig Friedens- und Konfliktfachkräfte zu trainieren, um auch bestmöglich ausgebildet zu sein, international tätig zu sein und auf der anderen Seite aber gleichzeitig konkret mit Projekten vor Ort Konflikte zu lösen oder zur Lösung von Konflikten beizutragen oder zu Verhandlungslösungen beizutragen. Also gibt es ja unterschiedliche Abstufungen. Und mir würde jetzt so interessieren, wenn man so vor dem Hintergrund da die Rückschau macht über die letzten 40 Jahre, von denen Sie ja das Institut oder das Zentrum in Stadt Schleining sehr lang wirklich maßgeblich zum Teil aus der Ferne, aus Deutschland da begleitet haben. Würde mich interessieren, waren denn so die Weichenstellungen, die da hingeführt haben, dass das Institut heute so ist, wie es ist? Oder wo erkennen Sie da in der frühen Weichenstellung schon die Richtung? Ja?
Naja, ich glaube, das ist ein Lernprozess, ein kollektiver Lernprozess oder institutioneller Lernprozess, den Sie auch in anderen Institutionen, insbesondere haben wir den auch in der Berghoff-Stiftung und auch in der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung damals, sogenannt DGFK, wo es darum ging, einfach Projekte zu inszenieren, um zunächst einmal das Wissen zu verbessern, das Wissen überhaupt zu mobilisieren. Aber von Anfang an, das war auch in Frankfurt so der Fall und auch bei Berghoff, und wahrscheinlich auch in den anderen Institutionen in Europa, in Schleining allemal, war ja die Frage, wie kann man dieses gewonnene Wissen dann übertragen oder weiterleiten, weitergeben in Richtung auf die Öffentlichkeit. Also die Öffentlichkeit heißt zunächst mal andere Wissenschaftler in anderen Fächern, Journalisten natürlich, die das dann verarbeiten in ihren eigenen Dokumentationen, in Zeitungen und so weiter. Wie ist das aber auch möglich, beispielsweise in die Bildungsszenerie einzubauen? Also schon bei Schülern, bei Studenten natürlich und so weiter. Und ich finde, ich habe in Erinnerung, dass eigentlich diese Frage sehr früh in Schleining auch akut war oder also Gerald Mader sehr daran gelegen war, dass das ein Zentrum oder ein Fokus von Aktivitäten sein soll. Also nicht nur Forschungsprojekte inszenieren, damit wir neu und zusätzliches Wissen haben, sondern dieses Wissen dann auch wirklich weiterleiten und bis in den ganz elementaren Bildungsbereich herein. Also diese Perspektive ist, glaube ich, sehr früh in Steining aktiv gewesen. Und wie gesagt, ich erinnere mich noch an die Frankfurter Diskussion von Seiten, wo ja die Wiesbadener Regierung, das Frankfurter Institut unterstützt hat, von vornherein in dieser Richtung auch aktiv uns inszeniert hat, weil nämlich also der damalige Kultusminister Ludwig von Friedeburg sehr daran gelegen war, dass dieses Wissen sofort in die hessischen Schulen beispielsweise weitergetragen wird. Also das ist eine Geschichte, die eigentlich nicht sehr spät ist. Was spät gekommen ist oder später einfach und auch Teil des Lernprozesses ist, dass man sagte, ja nun gut, wir haben so viele Konfliktkonstellationen in der Welt, insbesondere auch ethnopolitische Konfliktkonstellationen, dass es eigentlich erforderlich ist, vor Ort tätig zu sein. Also nicht nur jetzt bei uns vor Ort, sondern wirklich in der Welt weit vor Ort. Also sagen wir in Äthiopien oder in Jemen oder in Jugoslawien oder in Nordirland oder sonst wo, wo es diese Konfliktkonstellation gegeben hat und heute noch vielfältiger gibt als damals. Und wo es dann wichtig ist, dass man ein Wissen und ein Können hat, wie man mit solchen Konflikten umgeht. Wie kann man hier, ich nannte das einmal sozusagen einen Beitrag leisten zur therapeutischen Konfliktbearbeitung. Man versucht also nicht eine eigene Vorstellung der Lösung des Konfliktes von vornherein zu propagieren, sondern man versucht die Konfliktparteien zu kennenzulernen, ihre Antipathien, ihre möglicherweise mobilisierbaren Empathien zu lockern. Und das war dann eine Geschichte, die in den letzten, wenn ich das recht sehe, 10, 15, 20 Jahren besonders vielfältig inszeniert worden ist, sowohl in Steining als auch bei Berghof und in anderen Institutionen, sodass man jetzt sozusagen eigentlich weltweit aktiv ist durch Mediationsprozesse oder durch therapeutische Konfliktbearbeitungsprozesse, wie ich das nenne.
Ja, das spiegelt, vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so ausgeführt haben. Einerseits, Sie haben das auch angesprochen, diese friedenspädagogischen Projekte und Programme, die wir haben, Sie begleiten das Friedenszentrum in Steining schon lang und in der Ableitung davon hat sich ja vieles dann, glaube ich, wirklich ergeben. Aber ja, ich glaube, es ist ja dann, und das spiegelt sich auf unterschiedlichen Ebenen wieder, ne? Also diese Projektarbeit vor Ort, auf lokaler Ebene, genau, bis hin zur politischen Ebene, wo es um wirkliche High-Level-Mediation geht. Also da spiegelt sich vieles wieder und vieles davon, also alles davon wird heute gebraucht, ja. Und vieles davon hat man in dieser Form ja, also hat sich ja die Friedensarbeit über die letzten 40 Jahre ja daneben mit durch und um Steining herum entwickelt, ja, irgendwie. Ja, ja. So wie um alle anderen Institute und Zentren, die es in Europa gibt oder die entstanden sind, auch gibt, ja. Und das ist schon interessant, da zu sehen, wie sich das, also aus meiner Sicht, wie sich das wirklich entwickelt hat, nicht? Und wie auch Aufgaben gewachsen sind und Portfolien gewachsen sind und Ansätze sich das aber irgendwie weiterentwickelt haben, ja, und wie sie synergisch ineinandergreifen oft, ja. Aber was geblieben ist, ist irgendwie ist die Relevanz von einem Zentrum wie unserem in Stadt Steining. Und da würde mich so interessieren, auch vor dem Hintergrund der Rückschau, ja, und des Vergleiches, dieser Situation, die Sie vor 40 Jahren gezeichnet haben, wie das alles entstanden ist. Sie haben das Symposium in Mattersburg erwähnt. Ich glaube, danach hat es dann noch einige andere gegeben, in Bad Datzmannsdorf und so. Und also diese Situation und heute, also wie schätzen Sie die Relevanz von einer von einer Institution wie der Innenstadt Schleining heute ein? Oder besser gefragt, was sind in Ihrer Meinung nach die Aufgaben einer Institution wie Schleining heute, wenn man das vergleicht mit dem, wie es vor 40 Jahren war?
Naja, ich glaube, die Aufgaben sind zum Teil die gleichen. Das heißt, es geht weiterhin um die Mobilisierung von Wissen, von Kenntnissen, dass man bestimmte Probleme neu aufrollt. Ich denke, wir hatten damals vor allem das Problem, ich habe das schon mehrfach erwähnt, des Ost-West-Konfliktes, der Abschreckung. Dann kam hinzu die Entwicklungsproblematik. Das heißt, also damals war ja die offizielle Politik alles auf Freihandel hin orientiert. Und dann stellte sich heraus, dass wenn man freihändlerisch versucht, sich zu entwickeln, dass das in der Regel daneben geht. Und man rezipierte dann die lateinamerikanische und die afrikanischen Diskussionen über diese Problematik, die sogenannte Dependenzproblematik. Und das sind Fragestellungen, die immer noch heute relevant sind. Also sowohl die Abschreckungsproblematik und die Frage der Rüstungsdynamik. Die Entwicklungsproblematik ist weltweit relevant, unglaublich. Und es kommen neue Probleme hinzu. Und deshalb sind auch neue Studien erforderlich, nämlich dass die Ökologieproblematik. Wie sich die Ökologieproblematik übersetzen wird, sozusagen die Klimawandelproblematik, in Konfliktkonstellationen vor Ort, oft ganz regional oder subregional begrenzt, aber dann auch natürlich weltweit, und wie sozusagen die Friedensforschung dort in diesem Bereich aktiv wird, was sicher vor 20 Jahren, vor 30 oder 40 Jahren so noch nicht der Fall war. Ich erinnere mich, dass ich an die Problematik in einer Schrift vor 30 Jahren ungefähr erinnert habe als eine mögliche, aber sozusagen sie ad acta gelegt habe, weil es damals noch nicht jene Virulenz hat, die sie jetzt zum Beispiel seit wenigen Jahren und in absehbarer Zukunft gewinnen wird. Deshalb ist in diesem Bereich ist erforderlich, dass man sowohl Wissen mobilisiert, dass man das Wissen weiter verbreitet und dass man versucht, auch in diesem Bereich so etwas wie zu einer konstruktiven Konfliktbearbeitung zu gelangen. Das ist eine ganz große Aufgabe, auch für Schleining, wie für alle anderen Institutionen.
Mhm. Ja, Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Wir haben uns diesen Fragen gewidmet in der jüngeren Vergangenheit und arbeiten intensiv an einer Integration dieser Fragestellungen außerhalb des Friedens und Konflikts im Sinne eines Nexus, also wie spielt Umwelt und wie spielt Klima rein, aber gleichzeitig Wie spielen Fragen der Digitalisierung und der technologischen Entwicklung rein in den Nexus Frieden und Konflikt, um das jetzt einmal so anzureißen. Also ja, absolut. Und es geht da nicht nur um eine Bewusstseinsbildung, genauso geht es darum, wie geht man Mediationsprojekte oder wie können Friedensverhandlungen unterstützt werden durch solche Komponenten, ja? Weil die ja immer relevanter werden oder dringlicher werden mit dem Fortschreiten von globalen Entwicklungen. Genau, also absolut. Für mich stellt sich noch eine Frage, die so, wenn man in der Rückschau das alles betrachtet, dann ist das, da gibt's immer so diese kritische, also dieses Bild von dieser kritischen Friedensforschung, nicht? Und das ist ja, Schleining hat das vor allem in Österreich ja mitgeprägt, ja. Und ist ja von den Debatten und den Diskussionen darum und darin mitgeprägt worden. Und für mich stellt sich die Frage, was bedeutet denn, ist vielleicht eine persönliche Frage, aber was bedeutet denn kritische Friedensforschung für Sie heute im Angesicht dieser globalen Umwürfe und Entwicklungen und Verschärfungen von Herausforderungen?
Die kritische Friedensforschung ist heute noch wichtiger, als sie vielleicht damals der Fall war. Zumindest ist sie gleich wichtig, denn die Probleme sind ja nicht immer noch mit uns. Das heißt also, wenn man jetzt im Rahmen der Ukraine-Problematik, der Russland-Ukraine-Problematik plötzlich diskutiert hat über die Möglichkeit eines Einsatzes von taktischen Nuklearwaffen und möglicherweise die Eskalationsdynamik aus aus einem begrenzten Krieg in einen großen Krieg zu kommen, dann ist das ja eine Fragestellung, die nicht neu ist. Die ist neu bezogen auf die jetzige Konstellation. Aber im Hinblick auf die Abschreckungsproblematik ist es natürlich eine alte Problematik. Und dasselbe gilt für die Entwicklungsproblematik und für die Ökologieproblematik in heute und in absehbarer Zukunft umso mehr. Das heißt also, die kritische Friedensforschung hatte immer zum Ziel, die wirklich bedeutenden Wissensbestände, die erforderlich sind, um die heutige Welt zu verstehen, zu mobilisieren durch Forschungsprojekte. Und sie hatte zum Ziel, diese Erkenntnisse weiterzureichen, sozusagen in die wissenschaftliche Community, in die politische Community, in die öffentliche Community im Allgemeinen und dann natürlich auch, wir hatten darüber schon gesprochen, sie weiterzureichen in den Bildungsbereich, angefangen von Schulbildung bis hin zu universitärer Bildung. Und das ist völlig unverändert. Und das Interessante ist ja nun, dass viele der jetzt sich anbahnenden Konstellationen, der Konflikt zwischen Russland und dem Westen und so weiter, dass das ja analysierbar ist mit bestimmten Theoremen, die sich damals herausgebildet haben, als vor 30, 40, 50, 60 Jahren der Ost-West-Konflikt relevant war und es genau darum ging, den wirklich im Kern zu verstehen.
Ja, also für mich ist einfach also vielen Dank einmal für diese Einschätzung Ihrerseits. Und für mich bleibt dieser Gedanke hängen, dass einfach ein Zentrum, das jetzt 40 Jahre bestanden hat und dadurch verschiedene Phasen der globalen Entwicklung gegangen ist und der politischen Konstellationen und Konfliktdynamiken, einfach auch aus seiner Geschichte heraus das Wissen aus seiner Geschichte heraus ziehen kann, um auch den Herausforderungen von heute zu begegnen. Das spiegelt ja das wieder, was Sie über die Friedensforschung gesagt haben, dass es viele Probleme einfach tatsächlich sehr ähnlich gelagert sind, ja, wie es vor 40 Jahren war. Und nichtsdestotrotz sich Konfliktdynamiken doch auch vervielfältigt haben und sich gleichzeitig aber nicht nur das historische Wissen irgendwie in einer Institution wie Schleining da zur Verfügung stellt, um genutzt zu werden, sondern das aktuelle Wissen, ja, also das, was auch an Innovationen in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und mit dem Gedanken, glaube ich, schließt das an vieles an, was wir jetzt gesprochen haben. Also da geht es um friedenspädagogische Ansätze, da geht es um die Konfliktbearbeitung vor Ort auf unterschiedlichen Ebenen und da geht es genauso um die...
Vor Ort weltweit,
genau. Und auch um, und da geht es auch um die Rolle der Forschung oder kritischen Friedensforschung.
Ja, genau.
In dem Sinn, und da war nämlich nicht nur der Fried im pädagogischen Sinne, sondern auch der Ausbildung von Personen, die Ansätze verfolgen, um Frieden einzuleiten oder zu ermöglichen. Ja. Und mit dem Gedanken bedanke ich mich sehr für Ihre Zeit und für Ihre Bereitschaft für das Gespräch. Für mich war das ein sehr, sehr wertvolles Gespräch. Und ich bedanke mich für die Offenheit.
Ja, und ich erinnere mich immer noch sehr gerne an Schleining.
Wunderbar, was für ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank.